Viele sind ja im Urlaub in diesen Tagen und das ist doch schön. Da freuen wir uns, oder? Aber wir freuen uns, auch einander zu sehen. Und ich würde es für einmal schön finden, wo man das noch nicht getan hätte, dass man einander mal die Hand schüttelt und einfach sagt, hallo, schön, dass du hier bist. Schön, dass du da bist. Schön. Danke für euren Dienst, gell? Schön. Ja, wir gehören einfach zusammen und die, die noch nicht dazu gehören, die können es noch werden. Das ist ja eine ganz tolle Situation. Danke vielmals. So, ihr seht hier etwas auf Ukrainisch. Das deshalb, ich schicke ja denen, die von der Ukraine sind, vorab meistens eine Übersetzung. Ich übersetze das nicht selbst, sondern das geht ja mit den verschiedenen Tools, also Werkzeugen, die man heutzutage übers Internet und so weiter bedienen kann. Und das konnte ich Ihnen noch nicht schicken. Nun, wenn man das liest, ihr werdet es nachher auf Deutsch sehen, und ich sage das auch den Ukrainern, da muss man das vorsichtig angehen. Konntet ihr es lesen? Okay? Gut. Jetzt versuche ich das Ganze auch noch auf Deutsch einzublenden. So. Und zwar habe ich es in dem Sinne benannt, dass ich gesagt habe, die Welt leidet am Krebs des Unglaubens. Ja, Corona, klar, haben wir erlebt, war gefährlich, aber es gibt viel Gefährlicheres. Der Krebs des Unglaubens ist die schlimmste Krankheit, die diese Welt, die den Menschen überhaupt je ereilt hat. Ich habe hier aufgeschrieben, nicht die Russen sind die Bösen, auch nicht Putin. Muss man aber gut verstehen, ich sage nicht, Putin sei gut. Aber es ist wichtig, dass wir begreifen, vor allem als Menschen, die die Bibel lesen, kennen und glauben und praktizieren. Es ist immer der Teufel, der sich ins Herz einnisten konnte. Gleich wo oder bei wem. Diejenigen, die am letzten Sonntag hier sein konnten, als Sascha Ernst vom AVC uns gedient hat, für die war es zeitweilig schwierig, diese Szenen auszuhalten. Habt ihr das auch so erlebt? Wer war hier? Darf ich mal die Hände sehen? Ja, oder? Und dann haben wir doch dieses Feld gesehen, wo die Granaten eingeschlagen sind. Und dann denke ich, und da sitzen Leute aus diesem Land mitten unter uns und müssen das mit ansehen. Stellt euch mal vor, die Schweiz wäre in dieser Weise betroffen. Unsere Landschaft, unsere Berge würden draufgehen. Unglaublich. Ja, und so habe ich weiter aufgeschrieben, sie sagen es richtig, die Politiker in den Medien. Vielleicht habt ihr das auch so, dass ihr dann und wann mal etwas hört, lest oder schaut. Ich bemühe mich auch als Pastor, in dieser Welt orientiert zu sein. Nicht, weil mich diese Welt in dem Sinne interessieren würde, aber die Menschen dieser Welt interessieren mich. Ich möchte ajour sein und ich möchte wissen, was läuft, möchte aktuell wissen, was läuft und wie die Menschen fühlen und erleben. Und immer wieder hat man den Satz gehört von vielen Verantwortlichen, die interviewt wurden, manchmal fast vor Gericht gezogen wurden in diesen Interviews, je nachdem, wer wen interviewt. Ja, aber wie konnten sie nur in diesem Fall den Russen vertrauen, sich von ihnen abhängig machen und so weiter und so fort, oder von Russland? Und dann kam oft die Antwort, manche sagten, wir konnten es nicht glauben Und doch viele haben ganz ehrlich geantwortet, wir wollten es nicht glauben. Es gab viele, die gewarnt haben, schon seit 20, 30 oder mehr Jahren. Es gibt Bücher, es gibt Artikel, es gibt Aufrufe. Tut das nicht als Europäer. Macht euch nicht davon oder davon abhängig. Ich will gar nicht auf alles eingehen, denn die Kanzel soll ja nicht missbraucht werden für Politik und um das geht es auch nicht. Es geht heute Morgen nicht um Politik, dass ich richtig verstanden werde. Aber es ist klar, die Menschen waren gewarnt, mehrfach und deutlich. Und man konnte es auch nachvollziehen, diese Warnungen. Intelligente Leute, Manager, Führer von größeren Gesellschaften, die haben gesagt, wir müssen diversifizieren und so weiter, wir dürfen uns nicht nur auf eine Schiene begeben. Und ich erwähne das heute Morgen, weil wir in einer noch viel schlimmeren Lage sind als diejenigen, die sich uns weltpolitisch und wirtschaftlich zurzeit präsentiert. Die Lage ist viel schlimmer. Wir wollten es nicht glauben und nun sehen und erleben sie es. Die Wahrheit des Bösen und so werden alle Menschen einmal sehen. Kommt mir jetzt so in den Sinn, ich habe in den 80er Jahren mit einer Jugendgruppe von einer Gemeinde, die doch sehr Schwierigkeiten gemacht hat, weil viele Jugendliche werden ja geboren in eine Familie hinein, die gläubig ist, also die den Glauben lebt. Dann gehen sie in eine Glaubensgemeinschaft, man nennt das eine Gemeinde, eine Kirche, was auch immer. Und viele müssen gehen und dann rebellieren sie. Weil das ist nicht ihre Welt, in der Schule werden sie ausgelacht und. Viele dieser Dinge werden einfach totgeschwiegen. Man erwähnt das nicht, aber man stellt dann einfach fest, die Jugend ist irgendwann weg. Kaum sind sie 16 Jahre, 14 Jahre, geht's los und bei der ersten Gelegenheit, wo sie können, und weg sind sie. Wollen nichts damit zu tun haben. Tragisch. Wie kann es dazu kommen? Bin mit diesen Jugendlichen dann notgedrungen, muss ich schon zugeben, ins Universitätsspital Zürich gegangen. Weil ich einfach gemerkt habe, reden kannst du, solange du willst. Die wurden so beschwatzt und bequatscht und bedroht auf allen möglichen frommen Kanälen, dass es denen reicht. Die haben genug. Und die konnten von jedem Einzelnen in der Kirche, Gemeinde, was es auch immer war, konnten sie genau die Fehler aufzählen. Und sie hatten null, aber wirklich null Respekt. Und ich wusste, denen hilft nur die Wahrheit. Und so bin ich auf die Krebsstation gegangen, habe dort mit dem Personal vorgesprochen, ihnen mein Anliegen gesagt, das darf man normalerweise nicht in dem Sinne tun, haben uns anständig verhalten, aber ich habe ihnen gezeigt, wo die Menschen sind. Ich habe jeden einzelnen Patienten vorher besucht und gefragt, dürfen wir bei ihnen ins Zimmer kommen? Könnten Sie, Frau oder Mann, Kind oder Erwachsen, kurz sagen, wie es aussieht, wie es steht. Um es kurz zu machen, dieser Besuch hat im Leben dieser jungen Menschen wahrscheinlich mehr bewirkt als alles, was sie an Worten gehört haben. Denn sie sahen die Realität. Sie sahen die Wahrheit des Bösen. Sie sahen, was es bedeutet, ohne Gott zu leben, was es heißt, wenn die Mächte, die in dieser Welt herrschen, ob es Krankheit, Krieg, Hass, Tod, all das ist, wenn die zuschlagen. Und interessant war, dass viele dieser Betroffenen, die auf ihr Sterben gewartet haben, die haben gesagt, es ist meine Schuld, ich habe geraucht oder getrunken oder was auch immer. Und es ging ja gar nicht um das. Aber man sah, sie haben gemerkt, jetzt stehen wir an der Schwelle zum Jenseits. Und das haben die Jungen mitgekriegt. Und ich konnte nachher mit ihnen reden, wie noch nie zuvor. Sie waren plötzlich offen. Sie haben verstanden, es geht unserem, damals war ich Jugendleiter, es geht unserem Jugendleiter ja gar nicht darum, uns konform zu kriegen, fromm zu kriegen, sondern scheinbar glaubt er, dass da eine Hölle auf uns wartet. Und ich sage das hier ganz offen, die Hölle wartet auf jeden Menschen, der Jesus Christus nicht annimmt. Das ist nicht meine private Meinung. Das steht so in der Bibel. Und es ist die wichtigste Wahrheit, die die Menschen auf diesem Planeten zu hören kriegen sollen. Nun, in diesem Konflikt, der schlimm genug ist, und es gibt mehrere Konflikte, nicht nur den, den wir jetzt erleben, weil wir einmal etwas näher sind, da wird es offenbar, was das Böse tut. Hierüber könnte man eine Predigt halten, in Johannes Kapitel 10, Vers 10 steht klar geschrieben, was der Teufel ist. Er ist ein Räuber, ein Mörder, ein Lügner, ein Dieb, ein Zerstörer. Dort steht aber auch in jenem Vers klar geschrieben, wer Jesus Christus ist, dass er der Fürst des Lebens ist und dass er uns das Leben bringt. Also, es ist immer noch Zeit zur Umkehr. Ja, wohin umzukehren? Welches Land ist noch sicher? Welcher Planet? Wir können ja nicht einfach abhauen. Also welcher Kontinent? Nein, es geht nicht um das, sondern es geht um den Glauben. Die Bibel lehrt uns, wer glaubt, wird gerettet. Es ist nicht so, dass die Rettung davon abhängt, wie wir gelebt hätten, besser oder schlechter, sondern es geht eindeutig um etwas ganz anderes, nämlich um den Glauben. Und das Thema heute für unsere Predigt, das war übrigens nur die Einleitung, ein paar Gedanken in unsere Zeit hineingesprochen. Das Thema heute, das Gute in sich haben. Das Böse hast du automatisch in dir. So werden wir schon geboren. Nicht die Umwelt macht die Menschen böse, sondern der Mensch wird geboren, behaftet schon mit dem Betrug, der Sünde, der Zielverfehlung, schon mit der Natur der Rebellion von Gott weg statt zu Gott hin. Im 1. Korinther Kapitel 7 redet Paulus, ein Apostel, ein Verkündiger, ein Botschafter des Evangeliums, Evangelium heißt die frohe Botschaft, redet über das Heiraten und Unverheiratetsein. Und man hat sich damals Gedanken gemacht als Vater, wenn du eine Tochter hattest, soll ich sie verheiraten, vor allem wenn sie im Glauben steht, denn sobald sie einen Mann hat, interessiert sie sich mehr für den Mann und dies und das und jenes. Und wo bleibt dann der Herr, wo bleibt der Glaube? Da haben sie wirklich ein Problem gehabt. Und um das geht es heute Morgen überhaupt nicht. Es geht um das, was Paulus in ein aktuelles Problem der damaligen Zeit, am damaligen Ort, nämlich in Korinth, sagt. Diese Lösung gilt eigentlich für immer und allem. Ich möchte aber, sagt er hier, diesen Leuten, die diese Probleme wälzen, dass ihr ohne Sorge seid. Und ich glaube, aktueller kann man gar nicht predigen in dieser Zeit, in der wir leben. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wenn etwas heute Konjunktur hat, ist es das Sorgen. Wie bezahle ich bloß die Heizrechnung? Das Gas ist viermal so teuer geworden, hat mir letztens jemand gesagt. Die sind ja verrückt. Wir müssen unsere Heizung abstellen und dann kommt noch die Krankenkasse und dann kommt noch dies und dann kommt noch das. Und wir kriegen keine Lohnerhöhung in unserer Firma. Das ist denen egal. Andernorts, das sind ja noch Luxusprobleme, andernorts überlegt man sich als Eltern, welche Mahlzeiten können wir zugunsten unserer Kinder sein lassen, damit sie wenigstens was in den Mund kriegen. Und das wird immer schlimmer. Noch andernorts überlegt man, wen lassen wir zuerst sterben, zugunsten von wem? Und viele Ältere machen sich davon, damit sie nicht eine Last sind. Wir haben ja keine Ahnung, was auf diesem Planeten alles geschieht. Unsere Sorgen für unseren Rasen und weiß nicht was, sehen dagegen erbärmlich aus. Trotzdem steht hier, ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Ohne Sorge sein, was meint das? Was meint das? Wie kann man so etwas sagen in dieser verrückten Welt? Es meint biblisch erstmal unbelastet sein, um frei zu sein. Das ist eine ganz gewichtige Wahrheit. Gott hat den Menschen nicht deswegen geschaffen, dass er geplagt, gequält und voller Sorge sei. Der Gedanke Gottes für uns Menschen war ein Gedanke des Glücks, der Liebe und des Friedens, dass wir es schön haben. Das war sein Gedanke. Das kann ja jeder behaupten. Nein, stopp. Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir ganz am Anfang, dass Gott für den Menschen einen Lebensraum geschaffen hat. Und der nannte sich Paradies, der Garten Eden. Kannst du nirgends buchen, gleich welches Reisebüro du konsultierst oder im Netz selber suchst. Eden ist nicht im Angebot. Aber Eden ist Gottes Gedanke für den Menschen. Also was war denn Eden? Wie würden wir Eden beschreiben? Wie war das Paradies? Ein einziges Wort sagt es, herrlich. Einfach herrlich. Richtige Temperatur, richtige Luftfeuchtigkeit, die schönsten Pflanzen, das beste Wasser und Frieden. Frieden, 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 Liebe, 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 Wärme, Güte. Halleluja, einfach gewaltig. Keine Party dieser Welt, die angesagt ist, wird je Eden erreichen. Nie und nimmer. Das Höchste, das du je erlebt hast am Beglücktsein, ist im Vergleich mit Eden eine kleine Anleihe. Aber jetzt kommt ein Problem. Ohne Sorge sein, frei sein, das wird ja nicht von wenigen Menschen angestrebt. Trotzdem sind Menschen, und da gibt es Dutzende Beispiele, die immer wieder das Leben wollten. Freie Gesellschaft, oder? Freie Liebe, freies Gut, weiß ich nicht was alles. Was wurde nicht alles probiert in x Kulturen? Und was war das Resultat? Was ist das Resultat? Mord und Totschlag, Hass und Streit. Ja, aber hallo, wir waren doch Blumenkinder, für die, die schon älter sind, oder? Peace, Frieden, oder? Und dann rauchst du deinen Joint und bist nicht aggressiv. Alles Lügen. Ich hatte mit vielen Drogensüchtigen zu tun und mit allen Drogen, die sie konsumiert haben. Und es ist immer dasselbe Elend. Abgestumpft, ausgemergelt, kaputt, der Tod wartet auf dich und nicht das Glück. Die Versprechen dieser Welt sind nur Lügen. Auf dieser Welt gibt es wirklich keine Sicherheit. Das kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Der Krebs des Unglaubens erledigt jeden. Wenn jemand Krebs kriegt, gibt es am Anfang eine spannende Frage. Gab es schon Ableger? gab es schon Ableger. Denn wenn die Ableger da sind, dann ist noch ein Organ betroffen und so weiter und so fort, deine Lebenserwartung schwindet und so weiter und so fort. Also frei sein müsste ja ohne dieses Krebsgeschwür des Unglaubens stattfinden. Aber da kommt eben die Krux. Das, was der Teufel dem Menschen vorgeschlagen hat, so sein zu können wie Gott, total unabhängig und eigene Kraft haben etc., gibt es nicht. Es gibt nur einen Gott und er hat alle Macht. Also frei sein heißt nicht unabhängig sein von Gott. Das ist ein gewaltiger Irrtum. Ich möchte uns das belegen mit einer Bibelstelle, die ich einfach dazu nutze, aus Lukas Evangelium Kapitel 10. Und dort lesen wir miteinander von Vers 38 bis und mit 42. Da ist ja Jesus unterwegs mit seinen Schülern. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, das ist viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Keine Angst, jetzt kommt keine Martha-Schelte. Denn immerhin müssten wir uns doch ein paar Gedanken machen, oder? Also, er wurde aufgenommen, er war Gast, sie war gastfreundlich. Das ist also nicht irgendein Biest, sondern das ist eine nette Frau, die offen ist, jemand einzuladen. Und sie wollte es gut machen. Sie hat sich bemüht, dass es dem Gast gut ginge. Aber wir sehen, dass diese Martha sehr besorgt ist. Ist ja interessant. Man könnte sagen, Martha höchst aktiv, Maria höchst inaktiv. Stimmt aber irgendwie nicht, wenn wir genauer hinschauen. Aber schauen wir uns mal Martha an. Sie war voller Überlegungen, die sie bestimmten. Und somit ist Martha ein Bild auf die Menschen dieser Welt, die es zwar gut machen wollen, die auch gut sein wollen, aber die getrieben sind. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Die wenigsten Menschen haben realisiert, dass sie letztlich getrieben sind. Das ist erschreckend, wenn man das selber registriert. Die wenigsten begreifen, dass sie getrieben sind. Als Jesus den ganz Frommen in Israel einmal sagt: Mitnichten seid ihr Abrahams Kinder, euer Vater, und jetzt haltet euch im Stuhl fest, ist der Teufel und ihr müsst tun, was er verlangt. Sage nicht ich, hat Jesus gesagt. Krass. Also wem wir gehören, oder anders gesagt, wessen Geisteshaltung unser Herz und unser Leben ausfüllt, der oder das bestimmt uns auch. Martha war ja vordergründig einfach eine freundliche Frau. Was hat sie denn verbrochen? Hast du noch Durst? Willst du noch das? Hast du die Serviette hingelegt? Ist der Stuhl vorher geputzt worden? Gab es irgendetwas, das böse war, was sie gemacht hat? Sie war von sich selbst überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Und das sind viele in dieser Welt. Total überzeugt, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Und sie ist so überzeugt, dass sie sogar zu Jesus Christus geht und ihm sagt, was er zu tun hätte. Sie sagt es mit freundlichen Worten, oder? wollen wir es nochmal anschauen. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen, und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach? Also, da war ein Versäumnis. Fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Siehst du denn nicht, was läuft, Herr? Wenn es Gott gäbe, dann! Warum lässt Gott das zu? Genau dieselbe Sprache. Hier einfach freundlich verpackt und sie weiß gar nicht, was sie redet. Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Da kommt noch die Anweisung, was Gottes Sohn zu tun hat. Also sie war voller Überlegungen, die ihr keine Ruhe ließen. Wisst ihr, das ist wie wenn man gegen Windmühlen kämpfen will in dieser Welt. Es hilft uns gar nicht, intellektuell oder mit Intelligenz Menschen überzeugen zu wollen, denn sie sind getrieben. Und mit Verlaub, wie ist es denn mit mir? Was treibt mich an? Welches Ziel verfolge ich eigentlich? Habe ich nicht auch schon gesagt, ja, aber man sollte jenem doch mal sagen, das. Und es müsste doch eigentlich so laufen. In Bern, Berlin, London, Paris, New York oder in Moskau. Sage ihr doch, Martha war getrieben und darum hat sie gerichtet. Aber sie wusste gar nicht, was mit ihr läuft. Nun, wenn wir Maria anschauen, sehen wir, sie war offen. Sie war nicht getrieben. Ja gut, es gibt Leute, die sagen, die war einfach stinkfaul. Kann man auch sagen, okay, nicht mein Urteil. Nein, sie hat registriert, der da bei uns zu Gast ist, der hat Worte, die habe ich so noch nie gehört. Das sind nicht Menschenworte. Das ist Gottes Wort. Und weil sie offen war, weil sie nicht getrieben war, weil sie nicht in dem Sinne beherrscht war, und das ist nicht nur eine Temperamentfrage, nein, dann bist du auf dem Holzweg. Es ist eine Herzensfrage. Wem gehört unser Herz? Hat unser Stolz unser Herz schon erfasst und dirigiert es? Weil Maria offen war und sich zu Jesu Füßen setzte, konnte sie Jesu Wort hören, oder man könnte auch sagen, sie konnte zuhören. Und jetzt, das Thema heißt ja, das Gute in sich haben. Jesu Wort ist das Gute. Oder Gottes Wort ist das Gute. Sorry, das ist nicht gekünstelt. Johannes Evangelium sagt ganz klar, dass Christus, der Logos, das Wort ist. Das Wort Gottes ist auch persönlich zu verstehen. Warum war sie denn offen? Wie können wir wieder offen werden? Ihr ging es nicht um sich selbst. Um das, was sie wollte. Ich habe euch mal das Beispiel erzählt von meiner Mutter, die mich gescholten hat, als wir in einem Restaurant verpflegt wurden als Familie, und sie gab dem Kellner, der seine Arbeit wirklich sehr schlecht gemacht hat, nämlich überhaupt nicht, sie gab ihm ein Trinkgeld von über 25 Franken, da hat es mir den Deckel gelupft. Und ich habe ihr gesagt, aber hey, also hallo, also Mutter, jetzt muss ich dir einfach mal was sagen. Dieses Geld hättest du besser deinen Enkeln gegeben, statt diesem faulen Kellner. Sie ließ sich nicht erschüttern. Sie sah mich an und hat gesagt, hast du ein Problem damit, dass ich gütig bin? Auch mit denen, die es gar nicht verdient haben und du willst gläubig sein. Wow, das hat gesessen. Habe ich nie mehr vergessen. Danke, Herr. Die wichtigsten Lektionen werden uns manchmal sehr unverhofft erteilt. Dann habe ich gemerkt, von was ich getrieben war. Selbstgerechtigkeit, Besserwisserei, Stolz, die Liste wäre lang, Bosheit, weiß ich nicht was alles. Und dann erdreistete ich mich noch, meiner Mutter zu sagen, was sie mit ihrem Geld zu tun hat. Was geht mich das überhaupt an? Maria war irgendwelche Prozesse durchgegangen, die sie offen werden ließen. Und jetzt kommt ja diese Frage. Ja, um was geht es denn? Was sagt uns das Gute, das Wort in uns? Das Gute in sich haben ist ja das Thema. Ja, wer will das schon nicht? Würde kaum jemand sagen, nein, das Gute will ich also nicht in mir haben. Bring mir den Menschen, der das sagt, also vermutlich keiner. Vielleicht jemand, der wirklich sauer ist gerade im Moment, ja. Also um was geht es denn? Was sagt uns das Gute, das Wort in uns? Wir haben am letzten Sonntag eine sehr herausfordernde Predigt gehört. Zusammengefasst, Gott, sind alle Dinge möglich? Glauben wir es doch endlich? Ich würde es mal so zusammenfassen, oder? Also menschlich ist vieles nicht möglich. Nehmen wir doch mal gerade diesen Konflikt da, wo die Ukraine zerstört wird, Menschen umgebracht werden. Ich weiß nicht, was ihr für Gedanken habt, wenn man sieht, in einer Hauptstadt, wo die Menschen eigentlich noch ganz normal leben und dann stürzt sich da so eine verrückte Rakete mitten ins Volk hinein, Kinder, Frauen, Tote en masse. Ja, das schauen wir uns natürlich lieber nicht an, dann gibt es ja den Schalter. Umschalten, abschalten. Ich schaue die Nachrichten schon gar nicht mehr, hat mir jemand gesagt. Das brauche ich nicht. Ja, die dort brauchen das auch nicht. Ja, also, jetzt, alles ist möglich. Menschlich ist vieles unmöglich. Jetzt stehen wir in diesem Dilemma, oder? Was machen wir jetzt? Wir leben in dieser Welt. Ich habe die Jugendlichen angesprochen. Wie viele Eltern, die an Gott glauben, weinen um Kinder, die einen falschen Weg gehen und hoffentlich nicht dort enden, wo es zu befürchten wäre. Wie viele Kinder bangen um ihre Eltern? Wie viele Frauen um ihre Männer, wie viele Männer um ihre Frauen, die nicht den gleichen Weg gehen wollen wie sie? Was ist das für eine verrückte Welt? Trotzdem, bei Gott sind alle Dinge möglich. Und es gäbe eine lange, sehr lange Predigt, um das jetzt zu illustrieren. Denn die Liste von Wundern, die Gott getan hat, die ist unglaublich lang. Und wir wissen noch längst nicht alles. Die Jünger wurden einmal von Jesus beauftragt, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und so weiter und so fort, einfach das Heil zu verbreiten. Und dann haben sie erlebt, dass ein Junge zu ihnen gebracht wurde und da passierte einfach nichts. Sie konnten es nicht verhindern, sie hatten keine Macht. Sie bringen ihn dann Jesus und wir lesen in Matthäus 19, 26, Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Hier ging es um ein Tor in Jerusalem, wo eigentlich sehr niedrig war und ein Kamel kam nicht durch. Und Jesus hat dann erzählt, so ist es mit den Reichen, die kommen kaum ins Himmelreich hinein. Und Jesus sagt dann, ja, für den Menschen unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und dort im 16. Kapitel, was ich vorher erwähnt habe, da hat Jesus diesen Jungen dann geheilt und ihnen klar gemacht, da braucht es mehr Gebet. Also es geht auch um Ernsthaftigkeit und da sind wir plötzlich bei der Einleitung, Jakobus 5, glaube ich, Vers 14 haben wir gehört. Wenn das Gebet ernstlich ist, das Gute in sich haben. Was hat Jesus wohl dort erzählt bei Martha und Maria? Ganz sicher hat er vom Reich Gottes geredet. Ganz sicher hat er davon geredet, was Gott für die Menschen will. Dass wir frei sein sollen, ohne Sorge sein sollen. Und dass er alle Macht hat, dass ihm alle Macht gegeben ist. Jesus hat seine Schüler mal gefragt und hat ihnen die Frage gestellt, was glaubt ihr, was die Menschen denken, wer ich bin? Und da kamen viele Antworten, du bist ein Prophet, dies, das, jenes. Und dann fragt er sie, und was glaubt ihr? Und dann kommt ja diese Antwort von Petrus, der ihm sagt, du bist der lebendige Sohn Gottes, du bist Christus, du bist der Messias. Und Jesus sagt ihm, das hat dir Gott offenbart. Das kann ein Mensch so nicht wissen. Und jetzt ist interessant, oder? Jetzt denken wir, wow, Petrus, oder? Was für ein Mann. Führer der neutestamentlichen Gemeinde. Auf diesen Felsen kann man bauen. Aber wenn du das Kapitel weiterliest, nur ein paar Verse danach, da sehen wir, dass Jesus dem Petrus sagt, Satan, weiche hinter mich, denn du bist mir ein Ärgernis. Unglaublich. Was war da passiert? Nun, Jesus hat ihnen, nachdem sie begriffen haben, dass er der Messias ist, erklärt, was die Aufgabe des Messias ist. Ungerechterweise für die Ungerechten zu sterben, damit sie gerecht sind und durch diese Gnade trotzdem in den Himmel kommen und nicht in der Hölle landen. Wow. Das musst du zuerst mal verdauen. Und wir Menschen klagen Gott an, er sei ungerecht. Warum lässt Gott das zu? Die einzige Ungerechtigkeit, die Gott zuließ, war, dass sein Sohn für uns gestorben ist. Gerechterweise hätte das Jesus nie tun müssen. Nie. Das hat er aus Liebe getan. Er, der Gerechte, hat unser Unrecht auf sich genommen, damit wir es loswerden. Und das Gute in sich haben, bedeutet eben nicht nur einen Moment etwas zu erkennen, sondern bedeutet das, was wir auch einleitend und am letzten Sonntag schon gehört haben, das Wort Gottes in sich zu haben, es wieder zu käuen, es zu pflegen, ich sage es ganz einfach, es zu glauben. Es zu glauben. Wie willst du das Wort glauben, wenn du es nicht mal kennst? Wie willst du etwas zustimmen, wo du nicht mal bist? Martha, du machst dir viele Sorgen um vieles. Aber Maria hat das gute Teil erwählt. Wo war sie denn? Sie war bei Jesus. Sie saß zu seinen Füßen. Warum? Weil sie das Wort hörte. Weil sie das Wort in ihrem Herzen aufnahm. Und wir? Was tue ich den ganzen Tag? Was ist wichtig? Was ist zu erledigen? Wie sieht meine Pendenzenliste aus? Wie sind meine Prioritäten? Was ist am wichtigsten? Die Wäsche? Der Einkauf? Oder weißt du noch, wo deine Bibel steht? Lesen wir sie. Öffnen wir uns ihr. Martha, Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ich will, dass ihr ohne Sorge seid. Ohne Sorge sein heißt in seinem Wort leben. Dann verstehen wir Jesus, der uns sagt, hey, hör mal, was du denkst, ja, menschlich, begrenzt, klar, logisch, alles gut überlegt, du bist gar nicht dumm, Mensch, aber eines vergiss nie, ich bin Gott, der Lebendige, und habe diese Begrenzungen nicht. Ich kann dein Leben weit über das hinaus entwickeln, was du noch gar nicht zu glauben wagst. Wow. Wow. Jetzt haben wir plötzlich eine andere Perspektive und können uns dem Ende der Predigt auch nähern. Das Gute in sich haben. Ich will es ausdeutschen. Offenbarung 21,4. Es gäbe eine lange Liste, die vorher käme, angefangen im Alten Testament, in den Mosebüchern, über die Propheten, Psalmen und so weiter. Ist überall der gleiche Inhalt. Immer wieder, ich liebe euch, ich meine es gut mit euch. Offenbarung 21,4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, es ist wahr, wir können diese Konflikte nicht aufhalten. Ja, es ist wahr, wir sind machtlos, wir Menschen. Auch wir Kirchen, wir Gläubige, wir sind machtlos. Aber wir haben den Mächtigen, der sagt, und jetzt ist Schluss. Und das kann ich uns sagen, er wird das auch tun. Denn alles hat seine Zeit. Und die, die sich vom Bösen erfüllen ließen, die, die eine Zeit, die Menschen plagen, töten, morden, was sie immer tun können, die werden eines Tages vor dem Gericht stehen und werden ernten, was sie gesät haben. Das können wir getrost Gott überlassen. Da müssen wir ihm nicht sagen, hast du nicht gesehen, weißt du nicht, du musst, solltest du, wie kannst du nur? Herr, sage ihr, was sie zu tun hat. Wenn ich eines weiß, dann weiß ich, dass Gott schon weiß, was zu tun ist. Seht ihr, die Offenbarung redet von der Ewigkeit. Und hier heißt es ganz klar, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wir müssen nicht einen fantastischen Himmel malen, wo die Realität ferne ist. Im Himmel gibt es noch Tränen. Und es ist uns heute schon nicht egal, wie es unseren Mitmenschen geht. Ich hoffe es doch sehr. Und mögen sie noch so erfüllt sein von Boshaftigkeit. Gott gebe jedem Menschen dieser Welt, und ich meine jeden, die Gnade zu erkennen, von was er getrieben ist, damit er frei werde. Denn dann bricht das Heil aus. Diese Welt ist dem Untergang geweiht, tut mir leid. Ob wir sie vorher noch polieren, spielt keine Rolle. Es ist dem Untergang geweiht. Damit sage ich nicht, wir sollen liederlich sein. Versteht mich nicht falsch. Aber unser Fokus, der soll nach oben gerichtet sein. Dort ist die Destination, wo es hingeht, Leute. Nicht hier auf Erden. Es ist nicht so wichtig, dass du das oder jenes noch hast oder kannst. Viel wichtiger ist es, dass diese Botschaft ankommt. Dass Menschen erlöst werden. Jesus sagt es, wir haben das Abendmahl miteinander gefeiert, dort im Garten Gethsemane, im Wissen, jetzt geht es dann ans Kreuz, jetzt muss ich leiden. Er sagt es zu Gott, wie in einem Testament, in einem Abschiedswunsch. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Das ist Jesu Wunsch. Und wer sind die, die Gott ihm gegeben hat? Das sind alle die, die glauben, dass Jesus Christus sie erlöst. Das ist nicht eine Frage von Kirche oder Geld, sondern es ist eine Frage von unserem Herzen, ob wir Gott, dem Allmächtigen, vertrauen wollen. Und dieses Vertrauen kann man immerhin investieren und dann wird man erleben, ob Gott lebendig ist oder nicht. Ich habe es erlebt. Ich habe erfahren, dass meine Schuld hinweggetan wurde. Und ich bin mir gewiss, wenn der Abschied auf dieser Welt ansteht, dann endlich geht's aufwärts und nicht abwärts. Es geht aufwärts. Und gebe Gott Gnade, dass all die Konflikte, all die Kriege, die noch sind, rasch und bald vorbeigehen. Aber jetzt ist noch Zeit, wo die Menschen umkehren können. Glaub mir, in dem Moment, wenn Christus wiederkommt, dann ist es mit einem Schlag vorbei. Dann geht es auf dieser Welt erst richtig los. Das wird eine schlimme Zeit werden. Was wir erleben, das sind nur Vorboten. Schlimm genug. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, das Gute in sich haben, sagt sich so einfach. Wenn ich mich betrachte, da ist sehr viel anderes. Und das, was gut ist, kann nur von dir sein. Darum danke ich dir, dass du uns allen, auch mir, das schenkst, was eine Maria erlebt hat, nämlich deinen Frieden ins Herz zu bekommen, dein Wort, das uns beseelt, das uns ausrichtet, das uns den Weg zeigt und das uns Kraft und Stärke gibt jeden Tag neu. Denn wir leben nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus deinem Munde geht. Und so bitte ich dich um die Gnade, wie gepredigt, für die Millionen von Menschen, die immer noch im Dunkel stehen, dass durch dein Licht sie erreichen möge, hinein bis ins Herz. Gib uns Gnade, dass wir das noch sehen dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns hilfst, dass wir das Gute in unseren Herzen aufnehmen und bewahren dürfen durch deine Kraft und deine Gnade. Amen.